Herzlich willkommen bei Richtig Zugehört, dem Podcast für alle, die sich für die Erneuerung unseres Landes interessieren. Mein Name ist Verena Köttger und ich darf euch, Sie, heute zum Auftakt der zweiten Staffel unseres KfW-Podcasts ganz herzlich begrüßen. In dieser Folge haben wir einen besonderen Gast. Ich unterhalte mich nämlich heute mit Stefan Wintels, dem Chef der größten Förderbank der Welt, KfW. Herzlich willkommen, Stefan.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Wir beide duzen uns, deswegen machen wir gleich später im Du sozusagen weiter, nur für alle, die jetzt zuhören, um das einmal gesagt zu haben. Um was soll es heute gehen? Es soll darum gehen, wie wir eigentlich in Deutschland es schaffen, den Standort Deutschland wieder zu stärken, Deutschland und Europa, welchen Beitrag die KfW dazu leisten kann. Es soll um das Thema Klimaschutz gehen. Hat es eigentlich noch eine Relevanz? Ist es komplett runter von der Prioritätenagenda? Aber es soll ein bisschen auch um dich persönlich gehen, Stefan, als Chef, als Führungspersönlichkeit. Auch deinen Hintergrund, warum du tust bei der KfW, was du tust. Also auch das würde uns natürlich an der Stelle interessieren. Stefan, Deutschland befindet sich in einer anhaltenden Rezession. Vor allem die ganz kleinen Unternehmen haben zu kämpfen. Sie machen deutlich weniger Umsatz. Sie bauen Mitarbeitende ab. Was muss aus deiner Sicht passieren, um den Standort Deutschland wieder nach vorne zu bringen?
Zunächst bin ich extrem dankbar für das Vertrauen der Politik, auch in meine Person, gerade in diesen Zeiten die KfW zu führen. Die Geschichte der KfW ist eng mit der Wirtschaftsgeschichte unseres Landes verbunden. Wir waren aber immer da, wenn wir gebraucht wurden. Und jetzt geht es in der Tat um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes, vor allem auch um zukünftigen Generationen ein gutes Leben zu ermöglichen. Daher ist es so wichtig, dass wir den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken. Persönlich sehe ich drei zentrale Handlungsfelder. Erstens, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, zum Beispiel steuerlich, regulatorisch und bürokratisch, damit Unternehmen investieren in den Standort. Zweitens, wir müssen den Technologie- und Innovationsstandort Deutschland stärken. Dieses Land hat immer davon gelebt, dass wir ein Forschungsweltmeister sind. Wir haben sehr, sehr große Aufwendungen, aber es muss uns auch gelingen, diese Forschungsergebnisse, die führend in der Welt sind, in nachhaltige Geschäftsmodelle zu übersetzen. Und drittens, wir müssen die Infrastruktur ausbauen und modernisieren. Da ist vor allem auch die öffentliche Hand gefragt.
Jetzt kommst du selber aus einer Unternehmerfamilie. Deine Eltern waren Unternehmer. Hast du mit dieser persönlichen Vergangenheit auch nochmal einen anderen Blick auf die Wirtschaft und vor allen Dingen auch auf den Mittelstand?
Ja, mein Vater war Textilunternehmer in der Grafschaft Bentheim und ich habe als Jugendlicher hautnah den Strukturwandel in dieser Industrie erlebt. Ich weiß also, was es heißt, unternehmerisches Risiko zu übernehmen, wenn das gesamte Vermögen der Familie in einem Unternehmen steckt, bis hin zur Beleihung der eigenen Immobilie. Das sind existenzielle Ängste, die viele Unternehmerinnen und Unternehmer erfahren. Darüber wird aus meiner Sicht viel zu wenig gesprochen. Das Land hat aber auch immer von seinen Unternehmerinnen und Unternehmern gelebt. Unser Wohlstand basiert vor allem auf den Leistungen des Mittelstandes und des Handwerkes. Und deswegen ist es so wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich hatte es gesagt, die Menschen motiviert, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Wir haben große Herausforderungen in der Nachfolge. Und insofern junge Menschen zu motivieren, in diese Nachfolge einzutreten, ist, glaube ich, ein ganz zentrales Ziel auch in der Politik.
Nochmal einmal eingehakt, wie nutzt dir diese Erfahrung heute in deiner heutigen Position an der Spitze der KfW? Fließt das ein in die Art, wie du die Bank führst?
Also ich hoffe, dass ich auch die KfW als Vorstandsvorsitzender unternehmerisch führe. Was heißt das konkret? Ich glaube, ein Unternehmer trifft langfristig die richtige Entscheidung, unabhängig davon, was kurzfristig gefragt ist. Und das ist auch mein Anspruch. Ich bin jetzt nicht als Unternehmer hier, aber als unternehmerischer Vorstand mit einem befristeten Vertrag. Ich orientiere mich weniger an der Laufzeit des Vertrages, sondern an dem Wohl des Unternehmens KfW.
Kommen wir einmal zurück zur KfW. Die KfW wurde gegründet vor 76 Jahren, um den Wiederaufbau Deutschlands zu organisieren. Bank aus Verantwortung. Dieser Claim gilt heute immer noch ganz genauso. Aber wofür braucht es die KfW heute ganz genau? Welchen Mehrwert kann sie stiften?
Die KfW war immer eine gute Umsetzerin und wenn sie gefordert wurde, auch eine gute Krisenmanagerin. In diesem neuen Umfeld, denke ich, steigen die Erwartungen auch an die KfW. Es wird erwartet, dass wir auch Impulsgeberin sind und Ratgeberin für die Bundesregierung, aber auch andere Stakeholder. Und wir haben jetzt jüngst auf der Jahresauftakt-Pressekonferenz zum Beispiel dargelegt, dass wir in Rekordhöhe auch Eigenmittel, also unsere Bilanz, auch eingesetzt haben. Und ich glaube, diese Rollenentwicklung, diese zusätzlichen Rollen, die wir annehmen, sind besonders gefordert, um auch den zukünftigen Aufgaben gerecht zu werden. Insgesamt eine schöne und positive Aufgabe, die mich persönlich und ich glaube auch alle Mitarbeitenden der KfW sehr motiviert.
Du hast gerade von einem Eigenmitteln gesprochen, das ist vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer ein bisschen technischer Begriff. Vielleicht mal in einem Satz, was sind Eigenmittel der KfW?
Unsere inländische Förderung vor allem basiert ja auf Haushaltsmitteln, die wir bekommen. Wir reichen die weiter durch Zinssubventionen oder auch durch Zuschüsse, wie zum Beispiel in der Heizungsförderung. Darüber hinaus haben wir aber auch Marktgeschäfte, wie durch die KfW IPEX, im Bereich der Projekt- und Exportfinanzierung oder DEG, wo wir kleine und mittelständische Unternehmen vor allem auch in Schwellenländern begleiten. Und dort setzen wir unsere eigene Bilanz ein, auf das Risiko, wenn man so will, der KfW. Darüber hinaus haben wir aber auch im letzten Jahr fast 500 Millionen Eigenmittel eingesetzt, um selber eigene Programme durch Zinssubventionen attraktiver zu gestalten.
Den gleichen Betrag ungefähr will die Bank dieses Jahr nochmal einsetzen, auch um den Standort Deutschland zu stärken. Wie kann das helfen dabei? Vielleicht so ein, zwei Beispiele, wo das dann auf diese Stärkung einzahlen soll des Standortes?
Sehr gerne. Wir setzen unsere Bilanz ein, unabhängig von Haushaltsmitteln, zum Beispiel im Bereich der Wachstums- und Innovationsfinanzierung, Stichwort KfW Capital. Davon profitieren insbesondere auch junge deutsche Unternehmen, sogenannte Start-ups, über ihren Lebenszyklus. Oder wir tun dies auch, indem wir die Zuschusskomponente für Kredite für den Mittelstand im Bereich der Innovation und Digitalisierung anreizen und somit einen Impuls setzen können. Am Ende ist es immer eine unternehmerische Entscheidung, Investitionen zu tätigen und die Finanzierungskosten sind nur eine der relevanten Variablen, aber wir als Bank setzen vor allem natürlich dort an.
Das Programm hat in der Tat gerade neu gestartet, der KfW. Kommen wir mal zu einem anderen Aspekt. Einer der wichtigsten Chefredakteure dieses Landes hat gesagt, Deutschland braucht eine Mentalität auch des Wiederaufbaus. Also es braucht Investitionen, es braucht Geld, aber es braucht auch eine Mentalität des Wiederaufbaus. Wie siehst du das?
Also mit dem Begriff Wiederaufbau kann ich nicht so viel unmittelbar anfangen, weil der Begriff ist sehr eng verbunden mit der Geschichte unseres Landes nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, was wir brauchen, ist ein Ausbau und eine Modernisierung unserer Infrastruktur. Wo ich sehr viel mit anfangen kann, ist mit dem Stichwort Mentalitätswechsel. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir auch in unserem Land eine Kultur brauchen, die Veränderung als Chance begreift. Und Veränderungen finden statt in der Digitalisierung oder in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Veränderungen finden aber auch statt durch die benötigte Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte. Da gibt es viel Veränderung und wir sollten vor allem die Chancen betonen und möglichst sicherstellen, dass wir die Mitte der Gesellschaft mitnehmen auf diesem Weg.
Ein Journalist hat dich deshalb schon mal als Optimist vom Dienst bezeichnet. Findest du dich in dieser Benennung wieder?
Also ich kommentiere nicht, wie man mich von außen bezeichnet, aber was ist die Alternative zum Optimismus? Und Optimismus im engeren Sinne heißt, dass wir nach den besten Lösungen streben. Und das sollte die Motivation von allen sein, die Verantwortung in diesem Land übernehmen. Immer um die beste Lösung ringen und nicht um den kleinsten Kompromiss werben.
Du selber sagst ja auch, Deutschland hat nach wie vor sehr viele Stärken auch, ja, die wir nicht vergessen sollten. Was sind die Stärken, die Deutschland nach wie vor hat und die auch nicht unter den Tisch fallen sollten?
Absolut. Stärken ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, bevor man sich zu sehr an seinen Schwächen abarbeitet. Das gilt ja auch für uns als Person. Das ist ja auch der Rat von jedem Coach, den man mitbekommt. Und unsere Stärken sind eindeutig im Bereich Forschung und Entwicklung, die wir aber nutzen sollten, damit die Dividende unserer Forschungs- und Entwicklung vor allem in Deutschland bleibt und nicht in den USA oder in anderen Ländern ausgezahlt wird. Wir haben weiterhin eine wettbewerbsfähige Transportinfrastruktur, trotz aller Investitionen, die erforderlich sind. Wir haben ein gutes Ökosystem für die Finanzierung von kleineren und mittelständischen Unternehmen, auch immer wieder verbesserungsfähig, aber das funktioniert. Und insofern, darüber hinaus haben wir qualifizierte Fachkräfte. Ich glaube, auch ein klares Plus für unseren Standort und viele Unternehmen, gerade zum Beispiel auch aus dem Pharmabereich hier in unserer Region Rheinhessen, wissen das zu schätzen.
Stärken, da ist die KfW ganz gut unterwegs gewesen, auch im letzten Jahr. Es war ein extrem erfolgreiches Geschäftsjahr, Förderjahr 2024. Das Volumen lag über dem des Vorjahres nochmal, vor allen Dingen im privaten Bereich. Aber vielleicht sagst du einfach nochmal, was die KfW sozusagen aus deiner Sicht im vergangenen Jahr besonders gut gemacht hat unter diesem Aspekt und wie du auf das zurückliegende Jahr schaust.
Angesichts der Umstände und auch der wirtschaftlichen Entwicklung unserem Land ist schwer von einem zufriedenstellenden Jahr, Kalenderjahr 2024 zu sprechen. Aber wenn ich nur auf unsere Bank schaue mit einem Fördervolumen von 112 Milliarden Euro und insbesondere von sehr guten Ergebnissen auch in unseren Marktbereichen wie der KfW IPEX oder der DEG und der KfW Capital, denke ich, können wir zufrieden sein. Wir werden Anfang April auch unsere Ertragszahlen veröffentlichen, die auch ordentlich sind. Und insofern bin ich persönlich zufrieden, insbesondere auch mit den Fortschritten, die wir intern machen. Wir wollen unsere Leistungsstärke verbessern. Ich glaube, das sollte jedes Unternehmen tun, wie jeder Leistungssportler, der auch nicht stehen bleiben darf. Und dort freut es mich, dass wir im Bereich der Digitalisierung zum Beispiel, aber auch in der Aufstellung der Bank deutliche Fortschritte gemacht haben.
Die meisten Menschen hier im Inland kennen die KfW aus dem inländischen Fördergeschäft. Viele, weil sie schon mal gebaut haben oder saniert haben. Die KfW hat aber auch ein sehr starkes Auslandsgeschäft. Und da würde mich jetzt natürlich interessieren, was macht die KfW genau auf internationaler Ebene?
In der Tat, die Wahrnehmung ist manchmal, dass wir eher eine Bank sind, die Wohnimmobilien finanziert. Und häufig ist gar nicht bekannt, dass wir ein Global Player sind. Global Player mit 80 Standorten, aber auch ein Global Player im Kapitalmarkt, weil wir kein Einlagengeschäft haben. Unser Auslandsgeschäft steht auf drei Säulen. Die erste Säule ist die KfW IPEX. Wir begleiten insbesondere die deutsche und europäische Exportindustrie bei Projekten im Ausland. Zweitens unsere DEG in Köln, auch schon vor über 60 Jahren gegründet, um Mittelstand vor Ort, vor allem auch in Schwellenländern, zu fördern. Und wir haben dort auch eine sehr gute, in Anführungsstrichen, Deutschlandquote von unserem Geschäft mit über 20%. Mit anderen Worten, wir begleiten kleine und mittelständische Unternehmen, zum Beispiel in Afrika. Und drittens ist es die finanzielle Zusammenarbeit, die Entwicklungshilfe, wo wir im letzten Jahr auch etwa 8 Milliarden Geschäft hatten. Und dort geht es im Kern natürlich darum, dass wir auch deutsche Interessen vertreten, sowohl politische als auch wirtschaftliche Interessen im Namen der Bundesregierung.
Ich würde diesen letzten Punkt gerne nochmal rausgreifen, weil er hat auch für viel Diskussionen politisch gesorgt. Ich glaube, es gibt auch viel Diskussionen an den Stammtischen. Nicht alle Menschen verstehen, warum Deutschland so viel Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit macht. Was haben wir als Deutsche von diesem Engagement?
Ich glaube, auch am Stammtisch ist bekannt, dass wir sehr von der internationalen Verflechtung und einer offenen, regelbasierten, globalen Ordnung profitiert haben. Insbesondere, wenn man für ein Mittelstandsunternehmen oder einem globalen DAX-Unternehmen arbeitet, ist das mit Händen zu greifen, weil der überwiegende Teil der Umsätze werden im Ausland erwirtschaftet. Zweitens, dieser Welthandel ist Grundlage für unseren Wohlstand. Insbesondere haben wir nach 1990 einen Doppelboost erhalten durch die fortschreitende europäische Integration und andererseits durch die Öffnung Chinas. Und drittens, im Rahmen der finanziellen Zusammenarbeit oder der Entwicklungshilfe können wir dort ansetzen, wo viele Unternehmen nicht ansetzen können, nämlich durch die Kooperation mit den jeweiligen Regierungen auch Wege zu bereiten, damit deutsche Unternehmen auch im Ausland erfolgreich ist. Mit anderen Worten, die deutsche Wirtschaft profitiert davon und insofern profitieren auch die Beschäftigten der jeweiligen Unternehmen unmittelbar von dem politischen Auftrag.
Kriegst du diese Frage eigentlich auch ab und zu persönlich gestellt nach Sinn und Nutzen von Entwicklungszusammenarbeit?
Seltener. Ich spreche es aktiv an. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch kritisch hinterfragen, ob jeder Euro sinnvoll eingesetzt ist. Für die Summe unserer Aktivitäten kann ich das definitiv unterstreichen. Das betone ich auch in vielen Gesprächen, weil es, glaube ich, wichtig ist, dem Narrativ der Fahrradwege in Peru etwas entgegenzusetzen.
Stefan, vielleicht kommen wir einmal zum Thema Klimaschutz. Dir persönlich liegt das Thema Klimaschutz sehr am Herzen. Du hast als KfW-CEO sehr deutlich auch gesagt, dass es ein wichtiges Geschäftsfeld für die KfW ist. Du warst einer der wenigen Bank-CEOs, die letztes Jahr auf der Klimakonferenz in Aserbaidschan waren. Wie erklärst du dir, dass bei vielen anderen das Thema Klimaschutz gar nicht mehr zur Debatte steht?
Ich glaube, der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die Menschheit auf diesem wunderbaren Planeten. Und 2024 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung. Und das Beunruhigende ist, dass wir eine deutliche Stärkung in der Temperatur haben. Wir sehen ja auch die Beschleunigung der Abschmelzung der Gletscher. Also insofern sollte der gesamte auch politische Fokus weiterhin auf diesem Thema sein. Der Klimaschutz ist insofern auch eine Verpflichtung gegenüber den nachfolgenden Generationen und ich glaube auch eine Chance, um auch die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken. Es ist nicht überraschend, dass China die Nummer eins weltweit ist bei dem Export von Umwelttechnologien. Deutschland hat immer noch eine gute Position, wir sind Nummer vier, aber ich glaube auch dort sollten wir die Chancen betonen. Die KfW bekennt sich weiterhin zu der nationalen und internationalen Klimafinanzierung. Ich habe dies auch sehr deutlich auf der COP29 in Baku getan. Und seit 2017 zum Beispiel hat die KfW 320 Milliarden für den Klima- und Umweltschutz ausgegeben an Finanzierung, auch in Deutschland, zum Beispiel im Wohnungsbau. Und 2024 waren dies allein 30 Milliarden unserer gesamten Zusagen. Wir planen für 2025 etwa auch 30 bis 40 Milliarden und insofern dieses Commitment in der Klimafinanzierung weiterhin unserem Weg zu folgen, bis 2045 oder in Europa 2050 klimaneutral zu sein, ist, glaube ich, eine Verpflichtung, die wir gegenüber den nachfolgenden Generationen haben.
Mit diesem Engagement auch finanziell sticht die KfW deutlich heraus. Gucken wir mal in den November diesen Jahres. Da ist die Klimakonferenz in Brasilien. Es sind dann 10 Jahre seit Paris, seit dem Klimaschutzabkommen. Könnte diese COP aus deiner Sicht sowas wie eine Schicksals-COP werden?
In der Tat, die COP30 ist eine sehr, sehr wichtige COP aus drei Gründen. Erstens, sie ist 10 Jahre, wie du sagst, nach dem Pariser Klimaabkommen, wo man sich sehr ambitionierte Ziele gesetzt hat. Und insofern ist es ein guter Moment, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Zweitens findet sie in einem geopolitisch sehr veränderten Umfeld da. Und es wird darauf ankommen, dass man nicht nur Lippenbekenntnisse abgibt, sondern ins Handeln kommt. Und drittens findet sie in Brasilien statt. Und Brasilien ist der Eigentümer einer der wunderbarsten Biotope, dem Amazon dieser Welt, der Lunge unseres Planeten. Und wir werden vor Ort erleben können, welche Fortschritte wir erzielen, dieses Biotop tatsächlich auch zu erhalten. Was wir benötigen, sicherlich ambitionierte, aber realistische Ziele. Wir brauchen eine Weiterentwicklung der existierenden Regulierung. Wünschenswert wäre natürlich ein globaler CO2-Preis, der aktuell nicht in Sicht ist. Und drittens innovative Technologien, die wir einsetzen und die auf den Klimawandel positiv einzahlen. Ich glaube, wir als Industrienation haben da eine besondere Verpflichtung, aber auch besondere wirtschaftliche Chance.
Du selber wirst da sein, so viel weiß ich, kann ich verraten. Und bist du optimistisch, dass es ein gutes Ergebnis geben wird?
Optimistisch heißt auch in dem Fall, dass wir so vorbereitet werden, auf das bestmöglichste Ergebnis einzuzahlen. Und dann müssen wir abwarten.
Werfen wir nochmal den Blick nach innen auf die KfW, Stefan. Du hast sehr viel Veränderungen in der KfW initiiert. Wo steht die KfW und wo soll die Reise noch hingehen in ihrem inneren Veränderungsprozess?
Die KfW ist und bleibt die Bank aus Verantwortung. Und zu Beginn meiner Amtszeit 2021, 2022 war es mir persönlich wichtig, dass wir eine ganz klare, einfach verständliche Strategie haben. Wir haben dies mit KfW Plus erreicht und diese Strategie hat uns auch gut durch das Krisenjahr 2022 gebracht. Was heißt das vor allem für die Kunden, aber auch die Mitarbeitenden? Sie heißt, dass wir uns klar ausrichten und bekennen zur Klimafinanzierung und Biodiversität einerseits und andererseits auch zu Digitalisierung und Innovation. Das verbindende Element ist vor allem die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, aber auch die Stärkung unserer Resilienz. Das Versprechen gegenüber Kunden als Bank aus Verantwortung muss vor allem sein, dass wir unsere Leistungsstärke verbessern, indem wir Prozesse effizient gestalten. Wir tun dies zum Beispiel beim Heizungsgesetz, wo man in 8 Sekunden im Durchschnitt eine Zusage erhält. Oder wir tun dies auch, indem wir als Impulsgeberin fundiert Ratschläge geben können gegenüber der Politik. Insgesamt geht es darum, dass wir mit den uns zur Verfügung gestellten Mitteln, letztlich vom Steuerzahler, möglichst effektiv und effizient umgehen. Und das ist eine große Verantwortung, der wir aber auch gerne gerecht werden.
Als Banker aus Verantwortung schaust du aber nicht nur auf die Leistungsstärke der KfW. Ich würde mir gerne zum Ende des Gesprächs noch einen Punkt rauspicken, der dir, glaube ich, auch besonders am Herzen liegt, nämlich Gleichberechtigung. Auch das hat etwas mit deinem familiären Hintergrund zu tun. Nämlich was?
Gut, ich bin mit 3 Schwestern, meiner Mutter und meiner Großmutter vor allem aufgewachsen, wenn du darauf abzielst. Mein Vater war Unternehmer und insofern nicht so viel zu Hause. Aber Gleichberechtigung für mich ist eine Selbstverständlichkeit und nicht nur die Geschlechtergleichberechtigung. Es hat viel mit Respekt zu tun. Es hat viel damit zu tun, mit welchen Werten wir haben und vermitteln wollen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Thema Gleichberechtigung gerade in dieser aktuell politisch sehr aufgeheizten Diskussion immer verbinden damit, dass sie auch zu besseren Ergebnissen führt. Gerade ich in meiner Verantwortung als Vorstandsvorsitzender habe die Verantwortung für ein Unternehmen und ich glaube, dass eine positive Diversität auch auf unsere Ergebnis- und Leistungsorientierung einzahlt. Und deswegen bekennen wir uns klar zu unseren Werten, aber immer im Atemzug nennen, dass wir dadurch auch unsere Leistungsstärke verbessern möchten.
In der Tat, BCG hat eine Studie gemacht, da kam raus, Unternehmen mit hohem Frauenanteil kommen besser durch Krisen. Also es gibt auch Studien dazu, insofern passt das sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Wir kommen zur Schlussfrage. Wenn du in 5 Jahren zurückblickst, wie soll sie sein, die KfW, die du führst?
Gut, das ist, glaube ich, jetzt zu früh. Ich bin ja noch nicht mal in der Halbzeit meiner 2 Verträge. Ein Vertrag läuft ja faktisch noch 1 Jahr. Aber ich wäre sehr dankbar, wenn ich den Vertrag erfülle und am Ende meiner Zeit bei der KfW sagen kann, ich habe einen positiven Beitrag geleistet, dass wir unserem hohen Anspruch, die Bank aus Verantwortung zu zahlen, gerecht werden und im öffentlich-rechtlichen Raum auch ein Leuchtturm sind für positive Veränderungen.
Stefan, ich danke dir für das tolle Gespräch, die interessanten Impulse und auch deine Offenheit. Vielen herzlichen Dank und an alle, die heute richtig zugehört haben, auch ein ganz herzliches Dankeschön und bis zum nächsten Mal.